Ja, schönen guten Morgen. Lasst mich bitte noch einmal beten, dann können wir anfangen. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt unter dein Wort kommen dürfen, dass wir da gemeinsam reinschauen können und forschen dürfen, Wahrheiten, die du uns da hinterlassen hast, ja, verstehen dürfen und ja, sie in unserem Herz einfach wurzeln lassen können. Gebrauch die Predigt dafür, öffne unsere Herzen für diese Wahrheiten, Herr, und ja, lass sie wirklich in unseren Herzen ankommen. Amen. Wir saßen letztens nach der Jugendstunde mit ein paar Männern da zusammen, haben gequatscht, und unter anderem unsere Bibelschüler, die gerade vorgestellt wurden. Und wie das bei denen so ist, die kommen jetzt gerade viel rum, lernen viele Leute kennen und entsprechend auch verschiedene Schläge. Ne? Die einen sind ein bisschen charismatischer, die anderen sind ein bisschen konservativer als wir, die anderen sind so, die anderen sind so. Und bei uns hat sich die Frage aufgetan, was haben wir eigentlich für einen Schlag? Haben wir überhaupt einen Schlag? Die richtige Antwort ist gar kein, wir haben keinen Schlag. Ist aber nicht so. Aber es hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Welchen Schlag haben wir eigentlich? Und um unseren Schlag zu verstehen, zumindest eine Idee davon zu kriegen, müssen wir einmal zusammen in 2. Timotheus reinschauen. Der Vers wird für uns heute ein Sprungbrett sein in den eigentlichen Text, in die eigentlichen Texte, in die wir reingehen wollen. Und das ist in 2. Timotheus 2, Vers 8. Ich will einmal 30 Sekunden Kontext kurz zu der Stelle geben. Der 2. Timotheusbrief, der letzte Brief von Paulus an sein Kind, an seinen Sohn im Glauben. Die waren wahrscheinlich 20, vielleicht 30 Jahre unterwegs, haben Tag für Tag miteinander zu tun gehabt. Und das ist der letzte Brief, Paulus sich vollkommen bewusst, ich werde jetzt bald sterben, ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, wie auch immer, auf jeden Fall werde ich nicht mehr lange haben. Das ist meine letzten Worte, die ich an mein Kind im Glauben richte. Und er schreibt ihm das und sagt in Kapitel 2, Vers 8, Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Ich möchte den Vers nochmal lesen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids nach meinem Evangelium. Und ich glaube, wenn Paulus aus der Karl-Schurz-Straße 28 käme, oder wenn ich diesen Brief geschrieben hätte, formulieren wir es vielleicht lieber so, ich glaube, ich hätte es nicht so formuliert. Ich glaube, ich hätte geschrieben, Timotheus, halte im Gedächtnis Christus als gestorben für deine Schuld. Für uns vielleicht ein kleiner Unterschied in der Lapalie, ob ich jetzt sage, Christus ist auferstanden oder Christus ist gestorben, kommt ja aufs Gleiche hinaus, kommt es nicht. Wir werden uns gleich anschauen, wieso. Aber da habe ich gemerkt, irgendwie, ich glaube, das ist unser Schlag. Ich merke das auch immer wieder bei Predigten, bei Themen, wenn man die hält und dann Feedback kriegt, wo Leute sagen, ey, das und das Thema, das hat mir gefallen, das hat mich herausgefordert, wie auch immer. Das sind es meistens die Predigten, wo du so richtig den Finger in die Wunde gelegt hast und gedrückt hast und Schmerzen entstanden sind, wo Leute sagen, das hat mir gefallen. Also wo du mir richtig gezeigt hast, wo ich gerade falsch im Leben unterwegs bin. Und dann gibt es wiederum Themen, die gar nicht so sind, wo es einfach nur vielleicht um Jesus geht, um sein Erlösungswerk, und da kriegt man weniger Feedback. Das ist ganz, ganz interessant. Und wie gesagt, ich glaube, das ist unser Schlag. Wir sehen gerne unser Versagen, und das ist auch gut so, das will ich ganz klar betonen. Es ist wichtig, es ist eine der zentralsten Aussagen des Evangeliums, dass wir verstehen, dass wir Gott nichts zu bieten haben, dass wir schuldig vor ihm sind und dass wir allein durch seine Gnade eben überhaupt vor ihn treten können. Und ich will heute diese Wahrheiten, also dass Christus für uns gestorben ist und dass Christus für uns auferstanden ist, will ich gar nicht gegeneinander ausspielen, das macht die Bibel auch gar nicht. Sie lässt sie parallel nebeneinander stehen und lässt uns über beides staunen. Und das ist das Ziel von heute. Ich wünsche mir, dass wir danach sagen, boah, irgendwie staune ich noch mehr über die andere Seite gerade und habe diese Seite des auferstandenen Christus ja noch mehr lieben gelernt. Wir werden deswegen diesen Gedanken von Christus ist auferstanden in zwei Aspekten einfach nur anschauen. Es gibt noch mehr Aspekte, aber wir wollen vor allem über Gerechtigkeit, die daraus entstanden ist, nachdenken und Leben, das daraus entsteht, nachdenken. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus leben musste? Ich habe mich das selber schon gefragt, also warum musste Jesus auf dieser Erde leben? Es war lange Zeit eine Frage, auf die ich gar keine Antwort hatte. Warum musste Jesus 33 Jahre auf diesem Erdball unterwegs sein, Dinge tun, Leuten dienen, Wunder tun, Füße waschen? Warum musste er am Ende am Kreuz sterben? Warum musste dieser Leidensweg so brutal sein? Konnte nicht Jesus einfach vielleicht 30 werden und dann hätte sein Vater einfach das Licht ausgeknipst, Hirnversagen plötzlich? Hätte Jesus nicht damit auch die Schuld dieser Welt tragen können? Oder war es notwendig, dass Jesus diesen Weg gehen musste? War es notwendig, dass Jesus so leben musste? Und die Antwort ist, ja, es war notwendig. Es war notwendig, weil es ein gerechtes Leben war. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus in seinem Leben gewirkt hat, ist die Gerechtigkeit, die wir erben. Ich sage es nochmal, die Gerechtigkeit, die Jesus in seinem Leben gewirkt hat, ist die Gerechtigkeit, die wir erben. Hätte Jesus dieses Leben in Gerechtigkeit nicht gelebt, hätten wir diese Gerechtigkeit nicht erben können. Es war wichtig, dass Jesus eben diesen Weg gegangen ist, diesen Leidensweg gegangen ist. Lass uns dazu einmal Römer 5 aufschlagen. Römer 5, Verse 8 bis 10, da wird das nochmal wirklich gut deutlich. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ich werde den Vers nochmal lesen oder die Verse nochmal lesen und achtet jetzt einmal darauf, wie Paulus selbst eine Gegenüberstellung macht. Er sagt, das eine ist durch seinen Tod entstanden, und viel mehr, und schwenkt dann zur anderen Seite, das durch sein Leben. Das macht er zweimal in diesem Text. Ich lese nochmal ab Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eine Seite. Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, durch sein Blut vergießen, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Und dann macht er das Gleiche nochmal, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch seinen Tod, die eine Seite, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Sein Tod und sein Leben, beides war notwendig. Sein Tod hat unsere Schuld gesühnt, sein Leben lässt uns seine Gerechtigkeit erben. Und im Vers 19, im gleichen Kapitel, wird es auch nochmal deutlich, wo Paulus schreibt, denn so wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, und da spricht er über Adam, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, redet da über Jesus, die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. So wie wir durch Adam zu Sündern wurden, so wurden wir durch Christus zu Gerechten. Und es war beides notwendig. Du hättest nicht einen Part davon weglassen können. Beides war notwendig, um Leben zu empfangen. Beides war notwendig, um wirklich letzten Endes ein vollendetes Werk zu haben und vor dem Herrn gerechtfertigt dazustehen. Man kann es ein bisschen vergleichen mit einem Hauskauf vielleicht. Wenn du heutzutage ein Haus kaufen willst, dann musst du am besten keine Schulden, keine Schufa-Einträge haben. Aber du brauchst auch Eigenkapital. Und nur wenn du keine Schulden hast, keine Schufa-Einträge, aber kein Eigenkapital, kannst du noch lange kein Haus kaufen. Gibt Möglichkeiten, wir wollen das nicht so durchdenken, aber vom Prinzip her, glaube ich, verständlich. Es ist beides notwendig, dass meine Schuld bezahlt ist, aber dass ich auch Eigenkapital mitbringe. Und in diesem Beispiel ist der Tod Jesu, hat unsere Schuld beglichen, sein Leben bringt uns das Eigenkapital mit. Und das, wenn man das Beispiel zu Ende denken will, Ja, in einem viel größeren Stil. Also durch seinen Tod hat Christus die Schuld bezahlt, alle Schufa-Einträge gelöscht. Durch sein Leben hat Christus uns unerschöpfliches Eigenkapital gegeben, um so ein Haus in Bar zu kaufen und gar nichts mehr leisten zu müssen, keine Schuld mehr zu haben. Und doch, und das ist das Spannende, lässt uns oft das Gefühl nicht los, dass wir trotzdem noch tilgen müssen, in diesem Beispiel. Ne? Wir müssen trotzdem noch irgendwie arbeiten, um am Ende die Monatsrate zu zahlen. Und wenn ich einen Monat diese Rate nicht erbringen kann und merke, ich habe wieder versagt, dann habe ich das Gefühl, ich dürfte in diesem Haus nicht wohnen. Dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht würdig, in diesem Haus zu wohnen. Ich muss dieses Haus bald verlassen. Ich will es nochmal ohne dieses Beispiel nennen. Du bist vollkommen gerecht. Du bist vollkommen gerecht, absolut. Da lässt sich nichts dran rütteln. Und wenn du nach einer verhauenen Woche vor den Herrn trittst und sagst, boah, hey, ich habe das Gefühl, oder es ist doch oft so, dass ich nach einer verhauenen Woche vor den Herrn trete und sage, Herr, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin es nicht würdig, dein Kind zu sein. Ich bin es nicht würdig, dass du meine Gebete erhörst, dass du dich um mich kümmerst, dass du dich um mich sorgst. Lass mich fallen. Lass mich doch einfach fallen. Ich krieg's nicht hin. Aber dass wir Christi Gerechtigkeit angezogen haben, bedeutet, dass wir seine Werke angezogen haben. Es ist nicht nur seine Sündlosigkeit, es ist jedes gute Werk, das Jesus Christus selbst vollbracht hat. Es ist jeder Umgang mit Menschen. Es ist jede Barmherzigkeit, jede Geduld, die er mit jemandem hatte. Ja, jede Tat in Liebe, die Jesus ausgeübt hat. Und während meine Gerechtigkeit eigentlich der entspricht von den Leuten, die schreien, kreuzigt ihn, ist meine Gerechtigkeit, wie mein Vater sie sieht, wie die des Gekreuzigten. Während deine Gerechtigkeit und meine Gerechtigkeit eigentlich in einen Topf gehört mit den Leuten, die ihn verlacht haben, ihn verhöhnt haben, ihn gedemütigt, geschlagen, bespuckt, gekreuzigt haben, sieht mein Vater mich und dich mit der Gerechtigkeit des Verlachten, des Verhöhnten, des Gedemütigten, Geschlagenen, des Bespuckten, des Gekreuzigten. Eine größere Lücke könnte es nicht geben von dem, was ich jede Woche fabriziere und dem, wie mein Vater mich sieht. Zwischen dem, wie Gott mich eigentlich sehen könnte und dem, wie er mich tatsächlich sieht. Und durch sein Leben sind wir gerecht und das steht fest. Und nicht nur durch sein Leben, das er gelebt hat, sondern durch sein Weiterleben auch. Das lesen wir dann in Römer 4, Verse 23 bis 24, schreibt Paulus, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, und dann kommt er die gleiche Formulierung wie in 2. Timotheus, der unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also sein Leben und sein Weiterleben haben zu unserer Gerechtigkeit gewirkt und das absolut. Und wenn Paulus den 2. Timotheusbrief schreibt und dann seinen Sohn im Glauben die letzten Worte verfasst und sagt, ich wünsche mir eine Sache für dich, halte Christus im Gedächtnis als auferweckt aus den Toten, dann bedeutet das, sich immer wieder daran zu erinnern, dass ich gerecht bin vom Herrn. Dass ich gerecht bin und dass seine Gerechtigkeit, seine für mich erwirkte Gerechtigkeit, mein Versagen überschattet. Und in einer Woche, die geprägt ist vom Versagen, zu wissen, dass dein Vater dich nicht so sieht, wie du dich selbst gerade vielleicht siehst. Und Ruhe zu finden in dieser Gerechtigkeit. Wirklich Ruhe darin zu finden. Ich kenne das von mir selbst, wie ich nach so einem Tag oder nach einer Woche da knie und denke, Herr, ich habe mich diese Woche wieder nur um mich gedreht. nur um mich gedreht. Man ist die ganze Woche irgendwie unterwegs, hat da seine Herausforderungen auf Arbeit, zwischenmenschlich, was auch immer. Und ich habe die ganze Woche, ich habe dich so aus den Augen verloren, ja. Ich habe diese Woche wieder als Ehemann, als Vater versagt. Ich habe meine Partnerin, meine Frau in dem Fall, mein Kind nicht genug geliebt. Irgendwie hätte ich mehr Geduld entgegenbringen müssen. Irgendwie hätte ich proaktiver sein müssen. Hätte ich das machen müssen, das, jenes. Ich war diese Woche wieder nicht so licht, wie ich es hätte sein können. Ich habe Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen. Ich habe Dinge nicht gesagt, die ich hätte sagen sollen. Ich habe diese Woche wieder nur geguckt, was mein habgieriges Herz will. Den ganzen Tag auf eBay Kleinanzeigen gewesen, geguckt, was könnte ich noch kaufen. Vielleicht auf Pinterest gewesen, wie könnte ich meine Wohnung noch dekorieren. Was könnte ich noch haben? Es war wieder eine Woche, in der ich deine Gemeinde nicht so geliebt habe, wie du es tust. Eine Woche, in der ich meine Geschwister nicht so geliebt habe, wie du es tust. Und ich sage euch ehrlich, das geht mir Woche für Woche so. Woche für Woche, wo ich auf mein Versagen schaue. Und du kannst darunter kaputt gehen, du kannst darunter zerbrechen. Aber das, was Paulus Timotheus hier mitgibt, der sich in dieser Situation befindet, erinnere dich daran, Christus ist auferweckt. Du bist gerecht gesprochen. Bei all dem, wie du dich siehst, dein Vater sieht dich nicht so. Und in den Momenten, wo du an deiner eigenen Sündhaftigkeit zerbrichst und dir denkst, Herr, mit mir ist nichts anzufangen. Mit mir ist nichts anzufangen. Ich bin nicht brauchbar für dein Reich, ich bin es nicht würdig, dein Kind zu sein. Dich in diesen Momenten gerecht zu wissen und zu wissen, mein Herr sieht mich nicht so, sondern er sieht seinen Sohn, wenn er mich anschaut. Der zweite Gedanke ist Leben. Also wir haben jetzt einmal die eine Seite beleuchtet. Seine Auferstehung bedeutet, wir sind gerecht gesprochen. Seine Auferstehung, dass er auferweckt worden ist, bedeutet aber auch, dass er Leben wirken will. Und dazu könnt ihr einmal Römer 8 aufschlagen. Die Verse 10 bis 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also das, was wir gerade ja besprochen haben. Und dann Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Er wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Und da ist nicht die Rede von, irgendwann mal, wenn der Herr wiederkommt, dann wird er unsere sterblichen Leiber zu Leben machen. Das ist etwas, was hier und jetzt geschieht. Transformation, die hier und jetzt geschieht. Und Christus auferweckt aus dem im Gedächtnis zu behalten, bedeutet, sich gerecht zu wissen und zu wissen, mein Herr lässt mich nicht so, wie ich bin. Er lässt mich nicht so, wie ich bin. Und auch wenn ich über mein Versagen zerbreche, dann darf ich am Ende wissen, mein Herr wird mich verändern. Er wird das Tote, was ich Woche für Woche fabriziere, wird er zu Leben machen. Er hat es mir versprochen. Und ich darf in diesen Momenten, wo ich darunter zerbreche, ganz genau wissen, dass er sein Versprechen hält. Dass mein Herr ja aus Toten lebendige macht. Und manchmal sieht es halt überhaupt nicht danach aus. Wenn man wieder Woche für Woche an den gleichen Dingen scheitert, Woche für Woche unter den gleichen Herausforderungen zerbricht, Woche für Woche keine Veränderung sieht und sich denkt, Herr, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ich muss so ein bisschen immer an Lazarus denken und Maria und Martha, die halt zu Jesus kommen und sagen, der liegt ja schon, der stinkt schon. So ist es oft mit den Dingen in meinem Leben, wo ich von Herrn komme und sage, Herr, die sind toter als tot, die stinken schon. Die liegen ja schon seit 3 Tagen, ich habe die schon beiseite gepackt. Und der Herr steht da und sagt, Lazarus, komm heraus. Und genauso tut es der Herr mit unserem Leben, mit unseren sterblichen Leibern, mit den Dingen, unter denen wir jede Woche zerbrechen, steht der Herr da und ruft sie ins Leben, weil er ein Gott ist, der Totes lebendig macht. Weil er ein Gott ist, der Totes lebendig macht. Und ich glaube, das gilt für so viele Dinge in unserem Leben, wo wir Frucht erwarten, Frucht erhoffen, darunter zerbrechen, dass wir keine Frucht sehen. Das ist mein eigener Charakter, meine Sündhaftigkeit. Das sind vielleicht manchmal Dinge, wo wir Menschenfurcht haben und denken, boah, Herr, ich werde diese Menschenfurcht niemals ablegen können. Ich leide darunter schon so lange, ich traue mich nicht. Und du hast dich schon ad acta gelegt, ist schon beiseite gelegt und hast dich damit abgefunden, das werde ich niemals überwinden. Und der Herr ruft es ins Leben, weil er jemand ist, der Todes lebendig macht. Sünden, die du nicht loskriegst, das ist aber auch dein Dienst. Es geht mir wirklich auch Woche für Woche so, wo wir uns vor der Jugendstunde, wir treffen uns dann immer mit den Jugendleitern vor der Jugendstunde, beten für die Jugend, wo ich denke, boah, Herr, wenn du nicht Todes zu Lebendigem erwächst, wenn du nicht Todes lebendig machst, dann ist das gleich Zeitverschwendung. Weil ich werd kein Leben dieser Welt verändern können durch die Beziehung, die ich pflege, durch irgendwelche Rhetorik oder was auch immer. Nein, es ist allein dein Wirken. Allein, dass du Totes lebendig machst, ist der Grund, warum das Sinn macht, dass wir uns da treffen. Herr, und wenn du das nicht machst, dann brauchen wir das nicht zu tun. Tu das, bitte. Vielleicht bist du in der Kinderstunde oder in der Nachwuchsarbeit oder wo auch immer und denkst dir, boah, also wie soll man die zum Herrn bringen? Darauf gibt es keine Antwort, außer, ja, wenn der Herr es tut, wenn er Totes lebendig macht. Oft geht es uns so mit Menschen, die wir auch schon beiseite gelegt haben, wo wir gesagt haben, boah, Herr, also die sind so weit weg von dir, Herr. Ich glaube, die werden niemals gläubig werden. Wir alle haben ja Verwandte, Bekannte, Leute, die wir einfach lieb haben. Und wo wir denken, boah, Herr, es wäre so schön, wenn du da Leben produzierst. Aber die wir vielleicht schon beiseite gelegt haben und gedacht haben, das wird niemals passieren, weil die sind so weit weg. Aber unser Herr ist jemand, der Todes lebendig macht. Und manchmal sind es auch die Umstände, vielleicht finanzielle Lagen, wo wir denken, boah, Herr, wie soll ich da wieder rauskommen? Bei all dem, was gerade so los ist in der Welt, Herr, wie soll das noch gut gehen? Wie soll ich in dieser Welt Kinder erziehen? Wie soll das möglich sein? Und es scheint alles tot, aber der Herr ruft ins Leben, weil er ein Gott ist, der Todes lebendig macht. Und irgendwie muss ich in der Vorbereitung an unsere Gemeindesituation vor 10 Jahren denken. Damals kam ich gerade so in die Gemeinde rein. Ich hatte noch überhaupt keine Erfahrung logischerweise mit Gemeinde. Und du siehst das hier und es geht gefühlt nur den Bach runter. Und du denkst, das Ding hier ist tot. Irgendwie ist das tot. Überall Auseinandersetzungen. Dann sind so ganz wichtige Personen, wo du denkst, boah, die sind unersetzbar. Die sind auf einmal weg. Und du denkst, wie soll das zum Leben erweckt werden? Wie soll daraus Leben entstehen? In meinem Kopf, ohne Spaß, habe ich mir damals gedacht, wer kauft so ein Gebäude eigentlich, wenn sich das hier trennt, wenn man sich hier nicht mehr trifft? Wer kauft das eigentlich? Ich habe mich gedanklich mit sowas schon befasst. Aber ich glaube, wir können alle sagen, dass wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, wie der Herr Todes lebendig macht. In diesen 4 Wänden hier. Wie er Todes lebendig macht, Totgeglaubtes zum Leben erweckt. Und so ist unser Herr. Er ist jemand, der Todes lebendig macht. Und gerade da, also ich denke da selbst so wenig drüber nach. Wie gesagt, ich bin eher so auf der Seite, dass ich meine Schuld sehe, darunter zerbreche, um Vergebung bitte und dann weiß, ja, der Herr hat dafür gesühnt, es ist bezahlt. Aber was Timotheus hier von Paulus empfängt, ist ein Rat, dem er ihm wirklich nahelegt und sagt, ey, vergiss es nicht, der Herr ist auferstanden. Und alles, was damit zusammenhängt, vergiss das nicht. Erinnere dich da immer wieder dran. Halte das im Gedächtnis. Das andere, da werde ich Woche für Woche daran erinnert, dass ich versage, dass ich dem Herrn nicht gerecht werde. Da erinnere ich mich selbst schon ganz, ganz gut dran. Aber auf der anderen Seite, dieses Wissen, dass der Herr darüber gesiegt hat, dass ich gerecht bin und dass der Herr Leben schaffen wird, daran zu glauben, das im Gedächtnis zu behalten. Ich glaube, das ist so wichtig, um nicht kaputt zu gehen. Du kannst so schnell die Hoffnung über dein Leben verlieren, unter Tränen zerbrechen und denken, boah Herr, das wird nichts. In all deinen Bereichen des Lebens. Und sich daran, in diesen Momenten dann aber daran zu erinnern, Herr, ich weiß, dass diese Kraft, die dich auferweckt hat, in mir lebt und bereit ist, das Gleiche zu tun. Und das wünsche ich mir wirklich für das kommende Jahr manchmal, oder ich vergesse immer wieder, dass das Jahr erst gerade angefangen hat, es fühlt sich schon so weit im Jahr an. Aber trotzdem für das kommende Jahr wünsche ich uns einfach, dass wir das im Gedächtnis behalten, dass wir uns daran erinnern und, ja, wenn es sein muss, Möglichkeiten finden, wie wir uns daran erinnern. Ich kenne jemanden, der hat eine Glatze rasiert, damit er jeden Morgen, wenn er in den Spiegel guckt, an Dinge erinnert wird. Dass er weiß, oh, ich hatte mal Haare, weswegen habe ich das nochmal gemacht? Ach ja, XYZ halt. Ne? Und es gibt Möglichkeiten, wie wir uns daran erinnern müssen, aber ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich bewusst tun müssen, uns daran zu erinnern und Möglichkeiten zu schaffen, weil es etwas ist, das wir vergessen. Wir vergessen das. Und deswegen redet Paulus hier Timotheus, behalte das im Gedächtnis. Behalte es im Gedächtnis. Weil du sonst an dir und an der Gemeindesituation und an all den Herausforderungen, die in deinem Leben so sind, zerbrechen wirst. Behalte Christus im Gedächtnis, das auferweckt aus den Toten. Amen.